Würdig bist du. Du sitzt auf dem Thron. Deine Schönheit wird niemals vergehen. Vielen Dank für die tollen Lieder, die ihr ausgesucht habt, mit ganz tollenden und passenden Texten für unsere gegenwärtige Weltlage und überhaupt für immer. Eigentlich ist schon alles gesagt. Wenn wir uns das zu Herzen nehmen, auf Jesus schauen, dann ist das genau das Richtige. Ich werde trotzdem noch nicht gleich heimgehen. Wir sind in der kleinen Predigtreihe Bleiben in Jesus, was wir vom Weinstock lernen können. Und ich habe zwar tatsächlich ernsthaft überlegt, ob ich vielleicht nicht doch was anderes predigen soll aufgrund der aktuellen Lage, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, nein, ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt brauchen, in Jesus zu bleiben und uns dessen immer wieder neu bewusst zu machen, was es heißt, wir sind in ihm und er in uns. In der ersten Predigt dazu ging es um Gottes Vision für unser Leben. Er hat nicht nur unser Jetzt im Blick, das auch, aber er hat auch ein Ziel, eine Vision für unser Leben. Wir sind nicht zufällig auf dieser Erde, sondern er hat ein Ziel mit uns, dass viel Frucht in unserem Leben wächst durch unser Leben. Und dieses Ziel verfolgt er mit großer Liebe, Ausdauer und Sorgfalt. Und in diesem ganzen Prozess kriegt er es auch hin und möchte er auch unseren Charakter verändern. Und ich möchte heute noch hinzufügen, Gott hat nicht nur ein Ziel für unser ganz persönliches Leben, mit jedem einzelnen Menschen das auch, aber er hat auch ein Ziel mit der Welt, mit seiner geliebten Welt, egal wie verrückt und chaotisch es dort zugeht. Und er verfolgt auch dieses sein Ziel mit dieser Welt, unabhängig von den Umständen, mit großer Ausdauer, Leidenschaft und Liebe. Und nichts und gar nichts kann ihn davon abbringen. Weder Corona noch irgendein Herrscher dieser Welt. Nein, mittendrin in diesen Umständen ist er am Berg. Und ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir immer sensibler werden, auch für das, wie er ist, was er tut, auch mitten in unmöglichen Umständen. In der Predigt letzten Monat ging es um das Sein in Jesus. Wir sind in ihm und er in uns. Es ging auch um die Jahreszeiten im Glauben und im Weinberg. Und wenn Jesus in uns ist, in uns wohnt, das heißt auch, er hat den Hausschlüssel. Und er wünscht sich nicht nur den Hausschlüssel, sondern auch die Zimmerschlüssel für jedes einzelne Zimmer unseres Lebens. Heute geht es um das Leben im Weinstock oder wie der Saft in die Reben kommt. Und ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, gib uns ein Herz für dein Wort. Und gib uns heute Morgen ein Wort für unser Herz. Amen. Bleiben in Jesus könnte man auch anders formulieren, zum Beispiel leben in der Abhängigkeit von Gott. Ich habe so einen kleinen Karabiner mitgebracht. In den Bergen ist es wichtig, dass das hält. Da ist man total abhängig von diesen Teilen. Und wir sind total abhängig von Jesus, dass wir in ihm bleiben. Das Leben in der Abhängigkeit zu Jesus ist praktisch der Schlüssel, die Basis und das Fundament für alles, was unser Leben als Christ ausmacht. Und natürlich ist uns ganz klar, am Weinstock, wenn die Rebe weg ist, da wachsen keine Trauben mehr. Und auch bei uns ist es unmöglich, Frucht zu bringen, die bleibt, die Gott verherrlicht, außer wir lernen eben in dieser Abhängigkeit von ihm zu leben. Und ich finde das Wort bleiben einfach ganz toll. Wenn ich wo bleiben soll, dann muss ich nirgends hinspringen, nirgends hinreisen. Ich bin ja schon da. Meine einzige Bemühung ist einfach, dort zu bleiben, hier vorne zu bleiben und jetzt nicht ständig wegzuspringen, nicht eigene Wege zu gehen. Und ich glaube, wir alle brauchen es immer wieder lebenslänglich, uns immer wieder dran zu erinnern, auch wenn wir das schon 100.000 Mal gehört haben, mit unserer Bekehrung. Da sind wir eingepflanzt in Jesus. Das ist unsere wahre Position. Und aus dieser Position heraus können, sollen und dürfen wir unser Leben gestalten. Und jetzt brauchen wir die nächste Folie. In Johannes 15, Vers 5 heißt es, sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Steht nichts, nicht, könnt ihr nicht ein bisschen was tun. Aber warum sollen wir in Jesus bleiben? Weil wir ohne ihn nichts tun können. Das heißt einerseits, ohne ihn können wir wirklich nichts machen, aber die gute Nachricht ist, verbunden mit ihm fließt sein Leben in uns und durch uns und es wird viel Frucht wachsen. Und in Anlehnung an diese zwei Punkte habe ich auch zwei Schwerpunkte für diese Predigt. Das eine, was hindert uns, in Jesus zu bleiben, und das andere, was hilft uns, in Jesus zu bleiben. Was hindert unser Bleiben in Jesus? Oft ist es ganz einfach unsere Tendenz, Dinge selber machen zu wollen. Seit dem Sündenfall findet sich wahrscheinlich in unser aller Leben immer wieder Stolz. Und auch als Christen haben wir die Tendenz, ja, einfach unabhängig von Gott zu leben. Die Bibel nennt es oft auch Fleisch. Mit Fleisch sind oft Dinge gemeint, die wir tun, um unsere Sehnsucht, unsere Bedürfnisse zu stillen. Ist ja nicht falsch, aber eben außerhalb von Gott. Fleisch meint aber auch, dass wir immer wieder versuchen, aus eigener Kraft zu leben. Wir wissen ganz genau, Gott hat uns so geschaffen, dass es uns am besten geht, wenn wir in der Abhängigkeit von ihm leben. Und trotzdem büchsen wir immer wieder aus und versuchen es auf unsere Art. Und es ist auch ja einfach als Christ eine große Versuchung, uns für das Reich Gottes, für Gottes Ziele einzusetzen, aber leider aus der eigenen Kraft. Fleisch kann also auch ganz schön religiös sein. Es gibt natürlich Menschen, die sind von Natur aus sehr pflicht- und verantwortungsbewusst und es schwappt dann auch auf das Christsein über. Viel hängt dann an unserer eigenen Kraft. Wir bitten zwar Gott um Hilfe, aber die Last und die Verantwortung, die spüren wir doch ziemlich. Wir tun Gottes Werk und er hilft uns auch, aber es ist unsere Arbeit, unsere Gemeinde. Und so fühlen wir uns oft erschöpft und ausgelaugt. So hat Gott sich das überhaupt nicht gedacht. Es ist seine Arbeit und er möchte, dass wir in der Abhängigkeit von ihm leben, in seiner Kraft, dass wir ihm erlauben, dass er in uns wirken darf. Also die Abhängigkeit von ihm und das Bleiben in ihm, das ist einfach eins. Und jeder hat halt so seine eigene Variante von Fleisch. Sei es jetzt der Intellekt, die eigene Überzeugungskraft, Energie, Power, Ausdauer, besondere Gaben oder Stärken, Kreativität, Charme, Persönlichkeit, Berühmtheit oder auch Menschenfurcht oder es allen recht machen zu wollen. Was auch immer es ist, ist gar nicht so tragisch. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder und immer mehr bewusst werden, was diese Bereiche sind, wo wir versuchen, aus eigener Kraft zu leben, weil das eben dem Bleiben in Jesus widerspricht. Und dies freiwillig zu ändern, ist gar nicht so einfach. Aber Gott in seiner Größe lässt es manchmal zu, dass wir an unsere Grenzen kommen. Sei es durch Enttäuschung durch andere oder dass wir unseren eigenen Standard nicht mehr schaffen und wir plötzlich merken, oh, irgendwie ist hier was komisch und werden hoffentlich offener für Gottes Kraft. Das ist zwar oft erst unangenehm und schmerzhaft, an die eigenen Grenzen zu kommen, aber nicht wirklich das Schlechteste, wenn wir uns dann nicht einbuddeln und einigeln, sondern damit zu Gott kommen, der schon auf uns wartet. Und auf der nächsten Folie ist ein Zitat von Barbara Parsons, wo sie die Spannung beschreibt zwischen dem Erwachsenwerden als Mensch, was da wichtig ist, und dem geistlichen Wachsen. Als Mensch erwachsen zu werden bedeutet, unabhängig und erfolgreich zu werden. geistliches Wachstum ist, wenn Jesus mein ganzes Sein ausfüllen darf und ich in kindlicher Abhängigkeit von ihm lebe. Auf der nächsten Folie, Johannes 15, Vers 6, sagt Jesus auch in diesem Gleichnis vom Weinstock, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn der Merkvers hart war, dann ist das der absolute Hammer. Aber es ist wichtig zu gucken, wo steht denn dieser Vers. Er ist Teil dieses Gleichnisses vom Weinstock. Und in einem Gleichnis geht es nicht darum, jedes einzelne Wort zu interpretieren, sondern ein Gleichnis hat eine Botschaft. Und außerdem muss, was immer ein Vers aussagt, immer im Gesamtbild der ganzen Bibel betrachtet zu werden. Jesus sagt hier nicht, wer nicht in ihm bleibt, der verliert seine Errettung oder wird bestraft, aber es hat Auswirkungen. Stellen wir uns eine Rebe vor, die abgeschnitten ist vom Weinstock. Erst fällt es gar nicht so auf, aber bald wird das alles welk. Und je mehr Zeit vergeht, umso deutlicher wird, es hat tatsächlich große Auswirkungen. Was Jesus hier meint, ist, dass es in uns anfängt. Vielleicht merken wir es an mangelndem Frieden und Freude, haben keine Lust mehr, uns mit anderen Christen zu treffen. Gottes Wort spricht uns immer weniger an. Alte Laster melden sich wieder. All das sind Dinge, wo irgendwie wir merken, irgendwie ist hier was komisch. Und wir wollen uns drei Beispiele angucken, wo es ein bisschen konkreter wird, was uns hindert, in Jesus zu bleiben. Auf der nächsten Folie. Das eine sind, wir sind oft zu beschäftigt. Wir sorgen uns um andere und vernachlässigen unser eigenes geistliches Leben und auch, wie wir auf Stress und Druck reagieren. Wir sind oft zu beschäftigt, obwohl jeder genau 24 Stunden zur Verfügung hat. Aber so viel stürmt auf uns ein an einem Tag, einer Woche und es ist echt herausfordernd, gute Prioritäten zu setzen. Und Zeit mit Gott, Zeit, um unser inneres Leben zu stärken, rutscht schnell in die Kategorie, wenn es noch reicht. Und wenn es halt nicht mehr reicht, na dann wird es halt weniger und weniger. Und die Tyrannei des Dringenden verschlingt dann das Wichtigste. Und selbst die Dienste für Gott und in der Gemeinde können tatsächlich die ganz persönliche Beziehung zu Jesus verdrängen. Also, eine Gefahr für das Bleiben in Jesus ist, wenn wir ständig zu beschäftigt sind. Das andere, wenn wir uns immer um andere sorgen. Das sind vor allem Leute betroffen mit einem großen Herzen für Menschen, die schnell die Nöte sehen. Und es ist tatsächlich manchmal dran, was zu tun, anderen zu helfen, selbst wenn es mich überfordert. Aber wenn das der Normalzustand ist, dann wird's kritisch. Wer auf Dauer mehr gibt, als er von Gott empfängt, irgendwie kommt was aus Balance und der hat bald nichts mehr zu geben. Und das ist auch nicht Gottes Weg. Wir können andere auch nur lieben und ihnen dienen, wenn wir zuerst Gottes Liebe für uns empfangen, wenn er uns dienen darf. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich die Verbindung mit ihm zu suchen, trotz und in all der Nöte um uns rum. Und dann das Dritte, unsere Reaktion auf Stress und Druck. Mir geht so im Urlaub, kann ich ganz tolle Pläne machen für die nächsten paar Monate in meinem Leben und so. Wunderbar. Und dann komme ich wieder im Alltag, denke, oh, irgendwie nicht so alltagstauglich, wenn ich da so am grünen Tisch meine Alltagspläne mache. Weil wenn Druck und Erwartungen von außen kommen, kommt ja manchmal einfach was durcheinander. Und ich glaube, es ist ganz normal in solchen Zeiten, dass die Turbinen anlaufen, wir in den durchgetakteten Modus wechseln, das Fleisch wieder sehr aktiv wird und es fällt uns schwer, uns zu konzentrieren, zu beten. Der Fokus ist nicht mehr auf Gott, sondern auf das, was es alles zu tun gibt, auf dem Problem. Wir kriegen Angst, unser Körper spannt sich an, Freude und Frieden haben sich verabschiedet. Ja, und das, glaube ich, wird diesseits der Ewigkeit immer wieder passieren. Das ist auch nicht das Tragische, sondern dass wir uns erinnern, oh, da ist Jesus. Wir sind in ihm sicher. Und diese Sicherheit in ihm ist unabhängig von irgendwelchen Gefühlen oder Umständen. Auch wenn wir wissen, dass so eine abgeschnittene, verdorrte Rebe niemals wieder anwachsen wird am Weinstock, gibt es bei uns als Kinder Gottes die gute Nachricht, auch wenn wir uns entfernt haben von ihm, können wir wieder zurück ins Bleiben finden. Und die einzige Bedingung ist, dass wir unser Herz zu ihm zurückbringen, uns öffnen für ihn. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon manchmal so ging, mir geht es öfter so. Ich habe geputzt und dann ist alles fertig und dann setze ich mich hin, will genüsslich den Fernseher anschalten und kommt halt nichts mehr, schwarz. Und dann weiß ich inzwischen schon, keine Panik kriegen, Sabine. Durch das Putzen ist wahrscheinlich der Stecker irgendwie locker geworden und ich gehe dahin und stecke ihn wieder ein und alles ist wieder gut. Wenn wir den Eindruck haben, dass in unserem geistlichen Leben auch manchmal irgendwie was aus der Balance kommt, irgendwie komisch ist, vielleicht ist es einfach hilfreich, mal unsere Verbindung zu Jesus zu checken und zu gucken, wie ist es denn da jetzt gerade zwischen uns. So viel, was hindert uns, in Jesus zu bleiben? Aber noch wichtiger ist ja, was hilft uns, in Jesus zu bleiben? Was hilft uns, unsere Verbindung, unsere Beziehung zu ihm zu stärken? Oder auch kurz gesagt, wie kommt der Saft in die Reben? Wichtig für das Bleiben in Jesus sind, und es ist ein sehr altmodisches Wort, geistliche Übungen. Und einfach mal ein ganz kleiner Exkurs. Jawohl, da ist es schon. Eine geistliche Übung ist eine Aktivität. Und zwar eine Aktivität, welche unsere Abhängigkeit von Gott verdeutlicht. Eine Aktivität, die uns hilft, aus seiner Kraft und seinem Reichtum zu leben. Und die uns helfen möchte, in effektivere Kooperation mit Jesus und seinem Reich zu kommen. Und die praktische Umsetzung geschieht einfach da, wo wir Jesus erlauben, wo wir ihn nicht nur bitten, hilf mir, dass ich das tun kann, sondern wo wir ihm erlauben, in uns sein Leben zu leben. Und ganz, ganz wichtig, nicht die Aktivität ist das Eigentliche, sondern es hat ein Ziel, Christus besser kennenzulernen, seine Kraft zu empfangen und praktisch an der Quelle zu ihm angeschlossen zu sein. Es ist wie ein Bauer. Der beste Bauer hat selber nicht die Fähigkeit, das Getreide, das er in den Boden pflanzt, wachsen zu lassen. Er kann alles vorbereiten, die Saat in vorbereiteten Boden tun, aber dass wirklich tatsächlich Wachstum passiert, das kann kein Mensch, das macht Gott. Und so ähnlich ist es auch mit den geistlichen Übungen. Es ist nicht das Drumherum oder diese Aktivität. Es ist eher ein Sehen, wo Gott dann wachsen lässt. Bei den Exerzitien sagen wir stellen Gott Zeit zur Verfügung. Ich schenke Gott Zeit. Ich halte mich ihm hin wie so eine Schale, wo er dann reinlegen darf, was er für gut findet jetzt. Und es gibt verschiedene Leute, die haben da diese geistlichen Übungen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das braucht euch jetzt nicht erschlagen, wenn euch das interessiert, gibt es viele interessante Bücher. Der Richard Foster hat drei Kategorien, einmal die inneren, die äußeren und die gemeinsamen. Innere, meditieren, nachsinnen über Gottes Wort, beten, Bibelstudium und Fasten. Dann die äußeren, Einfachheit, einen Rhythmus der Stille zu haben, sich unter Gottes Willen unterordnen und dienen. Und dann auch gemeinsame, finde ich auch interessant, das Bekennen, die Anbetung, ja, sich unter die Führung Gottes stellen und gemeinsam feiern. Und dann der Dallas Willard hat nur zwei Kategorien, Übungen des Weniger, des Verborgenen und der Aktivität. Zum ersten eben Einsamkeit, Stille, Fasten, Opfer, Genügsamkeit, Keuschheit, Verschwiegenheit. Und dann die aktiven, Bibelstudium, Anbetung, Feiern, Dienen, Gebet, Gemeinschaft, Beichte, Unterordnung. Haben wir alles schon mal gehört? Aber vielleicht gibt es ja was, wo du denkst, oh, vielleicht könnte ich das ja mal mich damit befassen und mal gucken, ob das was für mich wäre. Es geht niemals darum, das alles auf einmal zu machen, sondern jede einzelne Übung kann ein Werkzeug sein in bestimmten Lebensphasen, die zu tieferer Vertrautheit zu Gott führt. Und es geht eher darum zu wissen, was hilft mir in welcher Situation näher mit Jesus unterwegs zu sein. Und nochmal, es ist nicht die Übung an sich, die das Eigentliche ist, sondern es geht darum, Jesus im Blick zu haben und Beziehung mit ihm zu pflegen. Kleine Frage, was haben stille Zeit und Zähneputzen gemeinsam? Hat jemand eine spontane Idee? Ich höre. Täglich? Ja, das ist schon mal gut. Beides sind gute Sachen, beides ist täglich hilfreich, eine gute Routine. Ich habe gedacht, vielleicht sind es auch beides Sachen, die wir manchmal machen, ohne wirklich mit dem Herzen dabei zu sein. Stille Zeit, viele von uns sind damit aufgewachsen, es ist ein wichtiger Teil des Christseins geworden und es ist tatsächlich hilfreich, denke ich, stille Zeit zu machen, Zeit mit Gott zu verbringen, selbst in Zeiten, wo wir vielleicht auch ganz mechanisch durch das Ritual gehen, wie beim Zähneputzen. Ich bin echt davon überzeugt, es wird trotzdem positive Auswirkungen haben. Und ich glaube auch, dass wir dranbleiben sollten, auch wenn uns nicht danach ist. Und wir sollten nicht Satan glauben, wenn er uns einflüstert, ach komm, wenn du eh nicht ganz bei der Sache bist, lass doch lieber bleiben. Warte doch, bis du wieder ganz dabei bist. Du wirst doch Gott begegnen, dem lebendigen Gott, das sollte man schon ganz bei der Sache sein. Ich glaube, Satan wird alles versuchen und hat großes Interesse, uns davon abzuhalten. Also bleiben wir dran, hören wir nicht auf ihn, auch wenn es nicht immer so prickelnd und so spannend ist. Und dennoch, lasst uns auch offen sein für neue Möglichkeiten, neue Methoden, neue Wege. Es geht ja nicht um ein Ritual, sondern eine geistliche Übung soll uns helfen, mit dem lebendigen Gott in Kontakt zu sein. Dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wo so viele Weltreligionen, was weiß ich was alles tun, nur irgendwo dies, irgendeine höhere Macht gnädig zu stimmen. Und wir dürfen mit ihm persönlich im Kontakt sein. Er hat uns gemacht. Er hat ein Ziel für uns. Und er ist verrückt nach uns. Aus Liebe. Was für ein Privileg. Und trotzdem ist es oft ein Kampf, geht mir auch so. Und es geht ja nicht nur um diese Zeit, 15 Minuten, 5 Stunden, was auch immer, sondern es geht letztlich darum, dass wir Leben mit ihm teilen dürfen, Freundschaft mit ihm leben, 24/7. Ich habe so gedacht, auch wenn der Vergleich natürlich sehr, sehr hinkt, aber vielleicht wäre es sehr hilfreich für eine Weile, anstatt stille Zeit zu sagen, ich habe ein Date mit Gott. Bei einem Date geht es ja nicht irgendwie darum, irgendwelche Rituale zu befolgen, sondern die andere Person besser kennenzulernen, die Gegenwart des anderen zu genießen. Und schließlich treffen wir in der stillen Zeit ja auch Jesus, den Geliebten unserer Seele, Lover of my soul. Das Bleiben in Jesus ist nicht nur die Voraussetzung, dass Frucht wachsen kann, sondern es ist auch der Weg für eine erfülltere Beziehung mit ihm. Und wenn wir so unsere Beziehung mit Jesus betrachten und da vielleicht manches irgendwie mechanisch oder anstrengend oder farblos geworden ist, ist es vielleicht einmal echt eine Überlegung wert zu gucken, wie ist es denn mit meiner Vertrautheit zu Jesus? Was könnte mir denn da helfen? Was bräuchte es da? Und die Frage stellt sich weiter, wie der Saft in die Reben kommt. Ich kann euch da gar nichts Neues sagen. Wir sind hier gemeinsam unterwegs. Aber Ich habe mich entschieden, aus den zahlreichen Übungen, die ich vorher da aufgezeigt habe, eine Sache herauszugreifen. Und im Vorbereiten ist mir wieder neu deutlich geworden, wie wichtig und zentral genau diese eine Sache ist, zu allen Zeiten, aber auch in unserem digitalen Zeitalter und erst recht in der aktuellen Weltlage. Ich habe vor einer Weile auf YouTube ein paar Clips angeguckt zu einem kontroversen Thema, wo ich eine ganz eindeutige Meinung dazu habe. Es war schon vor Corona. Und habe dann so ein paar da angeguckt und plötzlich gemerkt, oh ja, vielleicht ist ja doch was dran. Oh, vielleicht kann man es ja doch auch anders sehen. Das ist ja hilfreich, wenn man sich informiert und dann auch seine Meinung entsprechend ändert, wenn das angebracht ist. Aber zu dem Thema bin ich mir sicher, dass das nicht Gottes Willen entspricht. Und es hat mich doch etwas erschreckt. Habe gedacht, ja, wenn ich da jetzt die ganze Zeit mir solche Sachen reinziehe, das bestimmt mich, das prägt mich und das hat Auswirkungen in meinem Leben. Und auch täglich jetzt stürmen so viele schreckliche, beunruhigende und unglaubliche Nachrichten auf uns ein. Und das hat auch Auswirkungen auf uns. Das macht was mit uns. Und die Frage ist, was kann ich denn jetzt machen? Was kann uns helfen? Wie können wir genau in unseren Zeiten, unseren Alltag mit Gott leben? Wie können wir in all den Ereignissen seine Sicht der Dinge gewinnen? Und noch viel wichtiger, vielleicht das Allerwichtigste, was kann uns helfen, unseren Blick auf ihn gerichtet halten? Vieles können wir nicht ändern, aber wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Und deshalb der Punkt, den ich heute ausgewählt habe, ist schlicht und ergreifend Gottes Wort, die Bibel. Ich weiß nicht, was dir als erstes in den Sinn gekommen ist, als ich das Wort Bibel jetzt gerade gesagt habe. Ist es wow oder oh? Oh, ich soll es öfters lesen. Oder ob das wirklich auf Gottes Wort immer noch Verlass ist, auch wenn die Welt so chaotisch ist. Seit ein paar Wochen ermutigt mich ein Lied, da geht es auch um Gottes Wort und ich höre es rauf und runter und ich finde es immer noch gut und es ermutigt mich immer noch und deshalb, bevor ich weitermache, hören wir gemeinsam dieses Lied an. Da wird Gottes Wort in verschiedenen alltagstauglichen Bildern beschrieben. So sind deine Worte, von Werner Hoffmann.
Open the heart, open the das Malmen unerstellt und wie Wasser, das die Trockenheit belebt. Wie ein Versprechen, das man hält, das für alle Zeiten gilt und das mich in deine Gegenwart erhielt.
So sind deine Worte wie ein Hauch aus deiner Welt, Brot, das meinen Hunger stillt und wie Wasser, das die Trockenheit belebt, wie ein Versprechen, das man hält, das für alle Zeiten gilt und das mich in deine Gegenwart erhebt. Was gibt es Größeres? So sind Gottes Worte. Wie aber kommt der Saft in die Reben? Wie kommen Gottes Gedanken, seine Worte, seine Kraft, seine Liebe, seine Freude, seine Hoffnung in unser Leben, in unser Herz, in unser Denken? Zum Schluss noch ein paar praktische Anregungen. Ich denke, es geht nicht darum, ständig neue Sachen zu probieren, sondern das, was einem schon mal geholfen hat, einfach mal wieder neu in Angriff zu nehmen oder tatsächlich mal irgendwie was anderes zu probieren, ein bisschen Abwechslung zu haben. Es gibt verschiedenste Bibellesepläne, Papier, digital, Bibel-Apps. Ich glaube, da findet jeder irgendwie Abwechslung und auch in verschiedenen Lebensphasen vielleicht mal was anderes zu probieren. Es gab es immer wieder schon mal, auch hier haben ein paar Männer schon mal erzählt, wie sie ihr Bibellesen gestalten. Und ich finde schön, wenn wir darüber einfach weiter auch im Austausch bleiben könnten. Schließlich sind wir ja gemeinsam unterwegs. Jeder liest zwar zu Hause, aber wir sind gemeinsam. Es ist ein Weinstock mit vielen Reben. Es ist ein Leib mit vielen Gliedern. Genau. Und dass wir uns auch darüber austauschen, wo wir uns schwer tun, wo es schwierig ist, aber auch, wo Gottes Wort uns angesprochen hat. Ich persönlich finde auch verschiedene Übersetzungen hilfreich, nicht nur bei einem Vers zu gucken, wie heißt der denn in anderen Übersetzungen, sondern einfach mal ein Jahr eine ganz andere Übersetzung zu lesen. Ich liebe Elberfelder, aber gerade bin ich bei neueren Übersetzungen und das tut mir einfach gut. Eine ganz einfache, aber effektive Art, Gott nochmal anders kennenzulernen, ist einfach sich drei Fragen zu stellen beim Bibellesen. Was lerne ich über Gott? Was lerne ich über mich? Und was bedeutet das jetzt für mich? Ganz simpel, aber ich glaube, da kommt man tatsächlich weiter. Kürzlich war ja der Open Doors Gottesdienst hier und es hat mich sehr angesprochen zu hören, wusste ich schon, aber hat mich doch nochmal getroffen. Ja, wenn man keine Bibel mehr hat, ist man angewiesen auf das, was man auswendig kann und man muss sich gegenseitig dann erinnern und dachte, oh Sabine Kaiser. Ich schaffe es nicht mal, den Lernvers auswendig zu lernen, muss ich gestehen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hilft es mir ja nicht nur verschiedene einzelne Verse, sondern mal ein Stück auswendig zu lernen. Und seit vielen Jahren will ich Psalm 139 auswendig lernen. Da habe ich jetzt tatsächlich mir den mal aufgeschrieben und angefangen. Ich bin erst bei 6 Versen, aber immerhin. Genau. Und mein Ziel ist, dass ich den an Weihnachten richtig gut kann. Das müsste eigentlich zu schaffen sein, 21 Verse. Aber Vielleicht inspiriert es euch ja auch. Genau. Am Freitagabend war ich bei einem Online-Gebetstreffen von OMF und da war das Thema, welche Veränderungen gibt es in der Mission? Und da wurde eben auch sehr, sehr deutlich, Gott benutzt immer die gegenwärtige Weltlage, Herausforderungen, auch um sein Reich weiterzubringen. Sei es jetzt Corona oder auch die politischen Entwicklungen. Und auch wenn es mir und uns schwerfällt, ist Gott immer noch am Werk und er ist nicht überfordert, auch jetzt. Und da haben wir auch Psalm 138 gelesen und da haben wir jetzt keine Zeit mehr dazu, aber das vielleicht einfach mal als Hausaufgabe zu Hause, Psalm 138 aufzuschlagen, laut zu lesen und das auch mit Blick auf die aktuelle Situation Ukraine. Und was ich auch total hilfreich finde, Bibeltexte nicht nur zu lesen, sondern die auch zum Gebet zu machen. Man kann ja einfach das lesen und betend lesen, aber man könnte auch sagen, ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Götter, was sind denn die Götter? Wer stellt sich denn jetzt hier über Gott? Wer will denn der Höchste sein? Und darüber mit Gott ins Gespräch zu kommen. Oder auch für unsere ukrainischen Geschwister, wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde. Und dann zu sagen, danke Gott, dass du das zusagst und dass das jetzt auch für diese Geschwister gilt. Manchmal weiß man, also ich weiß oft nicht, was ich beten soll. Und da helfen mir Bibelworte, auch Psalmen, einfach das vor Gott auszusprechen. Manchmal bin ich auch schnell abgelenkt und in Gedanken ganz woanders. Da hilft es dann auch zum Beispiel einfach, den Bibeltext abzuschreiben. Da ist man eindeutig fokussierter, als wenn man es nur leise so mit den Augen liest. Oder einfach, was auch schon hilft, ist es einfach laut zu lesen. Wiederholungen tun uns auch gut, merkt man in der Werbung, wenn man es immer wieder hört. Irgendwann hat es tatsächlich Auswirkungen und wir werden beeinflusst. Und das ist ja eine Sache, die wir bei der Bibel auch wollen. Und so kann es auch hilfreich sein, nicht jeden Tag was einen neuen Text zu lesen, sondern für eine Zeit lang vielleicht eine Woche und es selbst nur einen Monat, nur einen Text, ein Kapitel, immer das Gleiche zu lesen und zu gucken, wo irgendwie was tiefer rutscht. Ich weiß, die Judika hat hier schon die Predigten immer gemalt, heute jetzt gerade nicht. Oder auch die Doro macht Bible Journaling und ja, oder Symbole aufstellen. Die Katrin hat diesmal 2 Schalen mit Trauben hier aufgestellt und ich nehme an, die darf man nachher wieder essen. Genau, also das hilft nämlich tatsächlich, dass wir uns Dinge besser merken können. Also herzliche Einladung. Genau. Ein Vers, den ich auch schon als Kind irgendwie auswendig gelernt habe, aus Hebräer 4, Vers 12, aber in einer anderen Übersetzung, mich nochmal die letzten Monate sehr, sehr angesprochen hat, ist eben, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Das hört sich gefährlich an. Aber es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Wenn ich manchmal von schwierigen Situationen weiß, wo ich auch nicht weiß, was ich denn beten soll und wer denn jetzt recht hat oder auch nicht und so, dann bete ich das, dass Gottes Wort da eindringt. Es dringt bis ins Innerste ein und das Wort Gottes und der Heilige Geist, der weiß wirklich, was Sache ist. Eine Sache zum Schluss, die mir total wichtig ist und wo ich auch denke, dass wir das auch immer wieder brauchen, diese Erinnerung, wie Gott uns sieht, wie groß seine Liebe für uns ist, dass wir in ihm sind, aber auch wie groß seine Liebe für uns ist, unabhängig von dem, wie es in uns aussieht oder wie es um uns rum aussieht. Und dieser eine bekannte Vers aus Zephania 3, Vers 17, möchte ich einfach an den Schluss stellen. Das ist der lebendige Gott, der das zu jedem von uns heute sagt. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wir wollen einen kleinen Moment der Stille halten. Es ging darum, was hindert uns, bei Jesus zu bleiben, was hilft uns, in Jesus zu bleiben. Und 15 Sekunden Stille zu überlegen, gibt es irgendwas, was ich heute mitnehmen möchte aus diesem Gottesdienst, von der Predigt oder Liedern oder was auch immer, was ich auch umsetzen möchte. Einfach mal probieren in der nächsten Woche.